Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
3 Tage nach Weihnachten 1998 erinnert die Wohnung von Teresa Swinton in Denver wenig an die Feiertage. Ihr Sohn Danny sitzt in einer Zelle des Jefferson County Gefängnisses und wartet auf seinen Prozess wegen einer Gruppenvergewaltigung und Mordes an einem 14-jährigen Mädchen. Dannys Prozess ist für Februar angesetzt. Sie möchten, dass er sich für schuldig bekennt, um die Todesstrafe zu vermeiden. Auch wenn das bedeutet, dass er seinen besten Freund Pancho seinem Schicksal überlässt und den Rest seines Lebens im Gefängnis verbringt. Danny sagt, dass er einen Vergleich nur dann akzeptieren kann, wenn Pench, Francisco Martinez, so sein richtiger Name, ihn wissen lässt, dass alles in Ordnung sei. Francisco wurde bereits wegen Mordes ersten Grades verurteilt und muss im Mai mit einer Anhörung zur Todesstrafe rechnen. Er hat seinem Anwalt Dave Kaplan gesagt, dass es für Danny in Ordnung sei, sich selbst zu retten. Doch Danny traut Anwälten nicht. Auch nicht dem Anwalt von Pench. Er will, dass sein Freund aus Kindergartentagen die Nachricht an Dannys Schwester, Raquel, oder seinen Bruder Antonio weitergibt. Er sagt, er wolle nicht, dass Pench denkt, er lasse ihn alleine sterben, so Teresa. Ich kann nicht sagen, was Pench verletzen könnte. Daniel Bang Martinez Jr., der 25-jährige Francisco Pancho und der 17-jährige Frank Little Bang Virgil Jr., sind 3 der 7 Mitglieder des Deuce 7 Crenshaw Mafia Gangster Bloods, die ursprünglich des Morden ersten Grades, der sexuellen Nötigung ersten Grades und der Entführung zweiten Grades von Brandy Duval angeklagt waren. Die 4 anderen Mitglieder akzeptierten im Gegenzug für ihre Aussagen eine Strafmilderung. Danny ist der 25-jährige Sohn von Teresas Schwester. Er gestand die Morde zweiten Grades an nicht nur einer, sondern 2 junger Frauen, um sich selbst zu retten, sagt Teresa. Und die Staatsanwälte beugen sich vor, um über seine erlösende Qualitäten zu sprechen und alles zu glauben, was er über die Geschehnisse jener Nacht sagte. Der andere Hauptzeuge der Regierung ist José Martinez, der Bruder von Teresas erstem Ehemann Daniel Martinez. Teresa zeigt auf ein kürzlich aufgenommenes Foto, auf dem 3 kleine Kinder zu sehen sind. Die Zwillingssöhne von Danny und die Tochter von Sammy. Er hat seine eigenen Entscheidungen getroffen, doch niemand hat ihm angeboten, sich wegen Morden zweiten Grades zu verpflichten. Andererseits ist Danny abgehauen, als klar wurde, dass die Polizei immer näher rückte. »Ich flehte ihn an, nicht wegzulaufen«, sagt Teresa. Doch Danny ließ sich nicht drauf ein. Er lief weg. Mai 1997. Er genoss es, einem Freund, der zu Besuch war, die Landschaft zu zeigen. Etwa eine Meile hinter der Stelle, an der sich der Tunnel One durch eine Granitschulter gräbt, blickt der Freund über den Highway auf das tosende, rauschende Wasser des Clear Creek. Es war ein verkehrsreicher Samstag und der Highway war voll mit Casinobussen und anderen Fahrzeugen voller hoffnungsvoller Spieler. Weitere Autos hielten an und andere Fahrer wählten sich ein, kamen aber nicht durch. In der Zwischenzeit liefen die Touristen am Rande der Schlucht hin und her und versuchten, einen Blick auf die Leiche zu erhaschen. Wenige Minuten später erhielte der Dispatcher des Jefferson County Sheriffs mehrere Anrufe aus Central City, wegen einer Leiche und einer Menge Blut im Clear Creek Canyon. Das Mädchen war nicht dort gestorben, wo sich das Blut oben an der Böschung sammelte. Sie hatte um ihr Leben gekämpft. Sie war gestürzt und wieder aufgestanden, dann gefallen und erneut aufgestanden, bis sie ein letztes Mal fiel. An einigen Stellen sickerte es in den Boden zwischen den Felsen und kam dann weiter unten am Hang wieder heraus. Fernsehteams trafen ein und filmten, wie die Leiche einer jungen, nicht identifizierten Frau in einem schwarzen Leichensack aus dem Flussufer geholt wurde. Sie war auf brutale Weise angegriffen worden. Ein großer Bluterguss auf der Brust sowie weitere Prellungen und Abschürfungen an den Armen und Beinen deuteten darauf hin, dass sie sich gewehrt hatte. Einige befanden sich in der Brust, doch die meisten, einschließlich des tödlichen Wundenschlages, befanden sich an ihrem Rücken und am Hals. Auf ihrer linken Brust befand sich eine offensichtliche Bisswunde. Brandys Mutter war im Büro des Gerichtsmediziners von Jefferson County auf der Suche nach ihrer vermissten Tochter angekommen und fand sie auf einem kalten Stalltisch. Keinem der Kinder von Theresa schien es aufzufallen, dass sie das waren, was andere Leute als arm bezeichnen würden. Trotz der Armut gab es nicht sonderlich viel Kriminalität, zumindest keine, die die Kinder direkt betraf. Manchmal hörten die Kinder Gerüchte, dass ein Zuhälter einen anderen Zuhälter erschossen oder eine Prostituierte verprügelt hatte. Theresa stand einigen ihrer Freundinnen aus der Nachbarschaft, vor allem Sally und Norma, so nahe wie eine eigene Schwester. Als die Mädchen älter wurden, flirteten sie mit den Jungen und schätzten sie für ihre Zukunft ein. Ein beliebter Ort war das Haus der Martinez-Brüder, wo die Jungs immer an ihren Autos arbeiteten. Einige der Jungs waren in Gangs, die sich nach ihren Wohnorten benannten. Wenn ein Lowrider langsam durch die Nachbarschaft fuhr, geschah das, um zu protzen, nicht um eine Schießerei vorzubereiten. Die Jungs kämpften um ihr Revier. Die Mädchen stritten um die Jungs. Theresa und ihre Freunde verließen sich auf diese Tänze, um sich zu unterhalten. Keine baumelnden Ohrringe, nicht wenn man verhindern wollte, dass einem die Ohrläppchen abgerissen wurden. In dieser Gegend bekamen die Mädchen schon Babys, als sie selbst noch kaum mehr als Kinder waren. Bei Theresa war das nicht anders. Sie war ein wildes Ding, das gegen ihre strenge Mutter und ihre Großmutter rebellierte. Großbrüstig und hübsch sah Theresa wie eine Frau aus, lange bevor sie eine war. Als sie 12 war, interessierte sie sich für einen der Martinez-Brüder, der 16-jährige Danny. Danny war nicht sehr groß, aber er hatte bereits den Ruf, sich zu nehmen, was er wollte, und sich von niemandem davon abbringen zu lassen. Was er wollte, war Theresa. Was sie wollte, war jemand, der versprach, sich um sie zu kümmern. Danny arbeitete für seinen Vater. Wenn er heiß und müde nach Hause kam, ließ sie ein Bad einlaufen und dann gingen sie jeden Abend auf die andere Straßenseite zu seinen Eltern zum Abendessen. Alle, sprich die Eltern, ihre Jungen, ihre Freundinnen, Ehefrauen, Kinder und verschiedene Besucher aus der Nachbarschaft, setzten sich zum Essen an den Tisch. Joe rauchte riesige Zigarren und Ida paffte eine Zigarette nach der anderen. Juni 1997. Nach dem Gespräch mit Patrice waren die Ermittler dem Mord an Brandy 5 Stunden näher gekommen. Sie hatten aber immer noch viele unbeantwortete Fragen. Im Mai 1997 war sein Haus von den Bloods überfallen worden. Im Juni suchten Simmons und der Ermittler Ralph Galligans José Martinez in dem von ihm gemieteten Haus in 6165 West Hawthorne Place in Adams County auf. Martinez gestand schnell, der unfreiwillige Zeuge der Vergewaltigung und Folterung eines Mädchens im Teenageralter gewesen zu sein. Sie war von einem Mitglied der Bloods-Gänge, das er nur als Baby G kannte, und 4 anderen, die überhaupt nicht kannte, zu seinem Haus gebracht worden. Sein Neffe Daniel Bang Martinez Jr., Francisco Poncho, Frank Little Bang und Virgil Jr. Die Bande hatte in der Nacht den Teufel in sich, sagte José Martinez, und war nicht mehr in der Lage zu verhindern, was sie den armen, kleinen Mädchen angetan hatten. Simmons fragte Martinez, ob er irgendwelche persönlichen Gegenstände von Brandy aufbewahrt habe, die seine Geschichte vor Gericht bestätigen könnten. Doch Martinez schüttelte den Kopf. Romero identifizierte Zigzag als den 23-jährigen Samuel Merced Quintica. Zusammen mit dem 23-jährigen Poncho Martinez, dem 24-jährigen Daniel Bang Martinez Jr. und dem 22-jährigen David Warren, auch bekannt als Baby G, waren sie Mitglieder der Crunchu-Mafia-Gangster-Bloods, insbesondere einer Untergruppe, die sich selbst die Dawes Seven nannte. Mitte der 80er Jahre waren sie in Denver aufgetaucht und ihre Macht war seitdem ständig gewachsen. Die CMG-Bloods teilten Denver nach Rasse und Gebiet auf. Im Mai 1997 akzeptierten 7 CMG-Mitglieder einen Handel, in dem auch die Mordanklage im Zusammenhang mit der Ermordung von Thomas fallen gelassen wurde. Die Behörden in Denver begrüßten die Verurteilung als Vernichtung der Park Hill CMG. José Martinez wurde gesagt, dass es keine Anklage geben würde, wenn er kooperierte und aussagte. Als er zögerte und sagte, er würde von der Bande getötet werden, versprachen die Ermittler von Jeffco, ihn in ein Zeugenschutzprogramm außerhalb des Staates zu stecken. José stimmte zu. Im Juni 1997 rief er, während die Polizei mithörte, Sammy Quintana an. Onkel Joe, wie er von den Bandenmitgliedern genannt wurde, begann das Gespräch, indem er Sammy fragte, warum er glaube, dass die Polizei zu seinem Haus gekommen sei. »Wovon redest du?«, fragte Quintana. »Du weißt schon, wovon ich spreche«, antwortete Martinez. »Hey«, warnte Quintana, »fang nicht an, so einen Scheiß zu erzählen. Du hast mich in Schwierigkeiten gebracht«, erwiderte Martinez. Martinez rief seinen Neffen an. Als Danny Martinez zurückrief, war er misstrauisch. Er fragte mehrmals, ob sein Onkel bei den Pop-Ups, sprich der Polizei, sei. Er wollte wissen, wo José war, und als sein Onkel nicht antwortete, wollte er wissen, warum er nicht antwortete. Danny Martinez bestritt, etwas mit einem Mädchen im Haus seines Onkels zu tun gehabt zu haben. Der Mann war an diesem Morgen mit einem Schreiben seines Arbeitgebers erschienen. Es hieß, es sei unverzichtbar für das Unternehmen. Der Gerichtssaal, in dem zuvor ein reges Treiben herrschte, wird still, als Beck aufsteht, um den Fall der Staatsanwaltschaft zu erläutern. Beck arbeitete seit 1990 bei der Bezirksanwaltschaft von Jefferson County und seit fast 4 Jahren in der Abteilung für Verbrechen gegen Kinder. Beck hält am Rednerpult inne, sammelt sich und beginnt dann leise, den Geschworenen zu erklären, dass das, was in den nächsten 1 oder 2 Wochen zu hören gibt, extrem schwierig zu hören sein wird, aber nicht dazu gedacht ist, das Mitgefühl zu wecken. Es wird präsentiert, sagte er, damit die Leute selbst beurteilen können, was in der Nacht geschah, als Brandy Duval vergewaltigt und ermordet wurde. Angela Metzger und ihre Tochter lebten am 30. Mai 1997 noch bei Angelas Adoptiveltern, Rose und Paul, zogen aber am nächsten Tag in eine eigene Wohnung, so Bake. Angela sah ihre Tochter an diesem Abend um 6 Uhr zum letzten Mal, als sie auf einer Straßenecke war. Sie gab Brandy ein wenig Taschengeld für das Wochenende. Das Mädchen war unabhängig und hatte ihr Leben selbst in der Hand. Sie brauchte keine Mutter, die sich um sie kümmerte. In diesem Fall geht es nicht um den Lebensstil, sondern um die Vergewaltigung, Folterung, Entführung und Ermordung von Brandy unter anderem. Der Staatsanwalt dreht sich um und zeigt auf Wiggle, der seinen Kopf gesenkt hält. Durch diesen Mann. Der Mann war ein Mitglied der Dawes Seven Crunchu Mafia Gangsterbloods, bekannt als Little Bang. Nachdem sie mit ihrer Freundin Patrice Bowman getrunken und sich zugedröhnt hatte, stand Brandy an einer Bushaltestelle in der Federal Street, als ein Auto mit 5 jungen Männern anhielt. Brandy stieg in das Auto ein und wurde weit in den Norden von Adams County gebracht, nach 361 West Halfshaw Place, in der Nähe von Federal Boulevard und 16th. In einem anderen Raum der 10-jährige Sohn José und seine 9-jährige Enkelin Rochelle. Francisco Pancho Martinez, Sammy Zigzag, Quintina Junior Baker schilderten kurz die nächsten 5 Stunden. Es wäre ein Albtraum, ein Durcheinander und eine Vergewaltigung, eine Erniedrigung und Grausamkeit. An diesem Punkt, so Bake, legte der Angeklagte Frank Wiggle den Grundstein für ihren Tod, indem er den anderen sagte, Sie müssten zu Staub verarbeitet werden, um zu verhindern, dass die Polizei etwas entdecken könnte. Brandy wurde von Bang, Zigzag, Poncho und Little Bang in die Berge gebracht. Beck hält inne, um einen Schluck Wasser zu nehmen. Um denen entgegenzuwirken, stellte Beck fest, dass ohne Engel als Zeugen die einzige Möglichkeit für die Regierung, Brandy Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, darin besteht, mit den Teufeln Geschäfte zu machen. Ob er zugestimmt hat zu reden, um sich selbst vor den möglichen Todesstrafen zu bewahren oder um sein Gewissen zu beruhigen, das spielt keine Rolle, sagte Beck. José Martinez' Kooperation brachte ihm ein Todesurteil der Blatt und die Unterbringung in ein Zeugenschutzprogramm ein. Die meisten Beweise, die Onkel Joes Haus zurückgelassen hatte, wurden am nächsten Tag von Danny Martinez und Sammy Quintana weggetragen, sagte Beck. Im Gerichtssaal bleibt kaum ein Auge trocken, als Beck es gerade noch schafft, die Inschrift auf dem Kärtchen zu lesen. Ich hab dich in meine Handschrift geritzt. Die Kinder von Theresa hatten die Schnauze voll. Theresa war abhängig von Meth. Ihre Launen schwankten hin und her, wie das Pendel einer Sanduhr. Raquel war zu diesem Zeitpunkt 14, Danny 13 und Antonio 11. Sie riefen ihre Großmutter an und zogen zu ihnen. Theresa folgte bald darauf und zog in das Haus nebenan. Die Kinder taten ihr Bestes, um die Drogensucht der eigenen Mutter zu überdecken. So wie in der Nacht, in der sie eine Überdosis Heroin im Vorgarten zu sich nahm, während sie in ihren 32. Geburtstag hineinfeierte. Theresa sollte eines Tages erkennen, dass die Droge die Tatsache verbarg, dass ihre Jungs in Schwierigkeiten steckten. Die Straßenbanden hatten sich ausgebreitet und waren auf der Suche nach neuen Rekruten, vorzugsweise Jungen, damit sie schon früh in die Bandenmentalität eingeweiht werden konnten und aufgrund ihres Alters relativ ungestraft Straftaten begehen konnten. Die drei Jungen, Danny, Antonio und Pancho, waren die idealen Kandidaten für die Banden, die Kinder mit der Behauptung ansprachen, sie mehr zu lieben, als ihre eigenen Familien es jemals könnten. Zu dieser Zeit arbeitete Theresa als Köchin in einem Nachtclub, den eine Bekannte eröffnet hatte. Sie kam erst oft nach 2 Uhr nachts nach Hause und die Jungs machten sich Sorgen, dass sie so spät noch den Bus nehmen könnte. Die Jungen liebten ihre Mutter. Später erzählten sie ihr, dass eines der Dinge, die sie zuerst zu den Gangs lockten, das Geld war, damit sie ihrer eigenen Mutter Dinge kaufen konnten. Alles, nur keine Drogen. Sie wollten, dass sie von den Drogen wegkommt. Wenn sie die Waffen fand, dann übergab sie diese an Leon Kelly. Die Kinder verlangten ihre Waffen zurück. Eines Tages posierte einer der Kinder mit den Gangmitgliedern für ein Foto, das auf der Titelseite der Rocky Mountains News erschien. Eine Geschichte über das wachsende Gangproblem in Denver. Trotz ihrer Spitznamen und des wachsenden Rufs wollte Theresa ihre eigenen Jungen nicht ignorieren, wenn sie wütend war. Als sie ankam, rief Theresa die Polizei an und erzählte ihnen, was sie gesehen hatte. Als Theresa eines Tages zu einem Drogenhaus ging, sah sie, wie ein Mann hinausgeführt wurde und Geld ausgetauscht wurde. Sie wusste, dass dies kein sicherer Ort war, und sie konnte ihre Söhne und Poncho durch die Gittertüren sehen. Einer der Mitglieder, dessen Arme so dick wie Schinken waren, blickte überrascht von seinem Stuhl auf. Auf einem Tisch vor ihm stapelte sich Crack, ein Sturmgewehr lag in greifbarer Nähe. Sie ging zum Haus und klopfte an der Tür. Sie wurde eingelassen. »Lasst uns gehen«, sagte sie zu ihren Jungs, und Francisco ignorierte Lockets finsteren Blick. »Mom«, begannen ihre Jungs zu protestieren. Die Jungs wurden nach den ersten paar Schießereien im Vorbeifahren in die Bande aufgenommen. »Es war ziemlich entspannt«, sagte Antonio. In Kalifornien hatten sie ältere Jugendliche gesehen, die alles hatten. Autos, Geld, Mädchen, einfach weil sie mit Drogen handelten. Sie wollten davon etwas für sich und auch, um ihrer Mutter die Dinge zu ermöglichen, die sie sich nicht leisten konnte. Sie wollten einfach nicht erschossen werden. Der Ruf der Brüder wuchs so sehr, dass die Polizei bei jeder Schießerei in der Nachbarschaft Bang und Boom die Schuld zuschob. »Hin und wieder waren wir es nicht einmal«, sagte Antonio und grinste. Pancho war vorbeigekommen und er und Antonio standen in der Gasse hinter dem Haus, als sie drei Crips auf sich zukommen sahen. Wir haben Scheiße geredet, erinnert sich Antonio, der in den Nebenhof geht, um das Drama nachzuspielen. Einer steckte die Hand unter das ausgebeulte T-Shirt, das er trug, in die Nähe seines Hosenbundes, so als ob er eine Waffe hätte. Es wurde geschossen. Die Polizei traf ein und zwang Antonio und Pancho zu Boden. Sie zerrten Danny aus dem Haus, während die Fotografen ihre Bilder schossen. Dannys Foto erschienen am nächsten Morgen auf der Titelseite der Rocky Mountain News, obwohl die Polizei ihn zu diesem Zeitpunkt bereits wieder freigelassen hatte. Antonio und Pancho hatten nicht so viel Glück. Brandy hatte sie an diesem Nachmittag angerufen, kurz nachdem Angela von der Arbeit kam. Sie wollte in dem Einkaufszentrum einkaufen gehen und brauchte Geld. Sie trafen sich zwei Blocks vom Haus von Angelas Mutter entfernt. Brandy wollte weggehen, drehte sich aber plötzlich um. Angela holte tief Luft. Die Zuschauer auf der anderen Seite des Ganges schliefen. Brandys Großmutter Rose weint, ihre dünnen Schultern zittern. Randall fragte, wie Brandy gekleidet war. Er will von Angela wissen, warum ihre Tochter ein rotes Baseballtrikot trug, das Bandenmitglieder anziehen könnte, wie Haie das Blut. Ihre Tochter spiele gerne Basketball, erklärt sie. Michael Jordan war ihr Idol. Sie hat das Trikot von ihrem Vater bekommen, der in Phoenix lebt. Wann haben Sie bemerkt, dass etwas nicht stimmt? Fragte Randall. Am nächsten Tag. Angela hatte versucht, ihre Tochter anzurufen, doch sie bekam keine Antwort. Sie versuchte es bei Freunden, aber niemand wusste, wo Brandy war. Angela hatte den Gerichtsmediziner von Jeffco angerufen. Nachdem sie Brandy beschrieben hatte, wurde sie gebeten, ins Büro zu kommen. Es ist nicht klar, ob die 14-jährige Tochter deshalb vergewaltigt, ermordet und misshandelt worden ist, weil sie ein falsches T-Shirt getragen hatte, oder aber weil die Jungs ihre Gewaltfantasien, den Impuls zu morden, zu vergewaltigen, nicht unterdrücken konnten und das Tragen eines T-Shirts in der falschen Ecke zur falschen Zeit als Vorwand genommen haben, um diese schreckliche Tat zu begehen.